redet, ist nicht tot.
Stefan Oschwart ist ein Kollege vom RBB Inforadio und lebt mit seiner Familie in Wien. Da macht er den Podcast Schuschenaquarium und hat da bis vor 3 Jahren auch als ARD-Korrespondent gearbeitet. Wenn man ARD-Korrespondent in Wien ist, gehört zum Berichtsgebiet Ungarn dazu. Und genau über Ungarn geht auch Stefans Buch, das heißt Pushta-Populismus, Viktor Orban, ein europäischer Störfall? Fragezeichen. Und genau wegen dieses Buches hatte ich schon lange den Wunsch, mir mal von Stefan erklären zu lassen, was denn eigentlich mit und in Ungarn los ist. Und jetzt geht mein Wunsch endlich in Erfüllung. Hallo Stefan.
Hallo.
Seit 2010 ist Orban an der Macht in Ungarn und seitdem entfernt sich Ungarn irgendwie mit 7 Meilenstiefeln von der offenen Gesellschaft. Was ist der Orban für ein Typ? Wo kommt der her?
Ja, Orban kommt aus einem kleinen Dorf, das heißt Feldschut. Das liegt so ungefähr 60 Kilometer von Budapest entfernt. Ich war da auch mal und er hatte auch noch so ein sommerfrische Häuschen, also so ein Wochenendhaus und niedriges, ganz hübsches Bauernhäuschen und direkt nebendran, er ist ja auch ein Fußballfan, ein glühender Fußballfan und gibt sehr viel Steuergeld für die Entwicklung von Stadien und den Neubau von Stadien aus. Und jedenfalls direkt vor sein Wochenendhäuschen hat ein Freund von ihm, mittlerweile einer der reichsten Männer Ungarns, ein Stadion gebaut. Das Dorf hat ungefähr 1800 Einwohner. In dieses Stadion passen aber 3500 Leute rein. Und das ist wirklich bizarr. Das ist, als ob man in einer Nussschale schwimmt vor der Titanic. So ungefähr muss man sich das vorstellen, wenn man da in diesem Dorf unterwegs ist. Also wirklich sehr schräg. Und mit 2 Millionen EU-Geldern wurde auch eine kleine Bimmelbahn gefördert in diesem Ort. Die fährt zwischen 2 Ortschaften, ich glaube insgesamt sind es 3, 4, 5 Haltestellen, fährt da hin und her, macht natürlich Verlust ohne Ende. Da war auch mal eine Prüfkommission der des Europäischen Parlaments und hat sich das angeguckt. Also es ist einigermaßen stilbildend auch gewesen.
Du sagtest, ein Freund von Orban hat das Stadion gebaut, der ist mittlerweile einer der reichsten Männer Ungarns. Das ist ja auch sowas, was man hier bei uns so hört. So, alle, die mit Orban zu tun haben, werden auf magische Weise reich. Ist das so?
Ja, das ist in der Tat so. Dieser Mann heißt Lőrinc Mészáros, der ist eigentlich Gasinstallateur und bevor Orban an die Macht gekommen ist, erneut an die Macht gekommen ist, muss man ja sagen, er war ja schon mal an der Regierung 1998 bis 2002, da machte Lőrinc Mészáros eigentlich miese mit seinem Betrieb und mittlerweile ist dieser Mann ein Tausendsassa. Er selber hat mal gesagt, er ist eben cleverer als Zuckerberg und deswegen verdient er eben so viel Geld. Also der hat investiert in Hotels, in Medien. Unfassbar viele Medien gehören dem Mann. Er hat Bauunternehmungen und kurzum, überall, wo es Geld zu verdienen gibt, hat er seine Finger drin. Und in Ungarn wird vermutet, dass er im Grunde genommen eigentlich so eine Art Strohmann der Familie Orban ist. Auch die Familie Orban, da gibt es mittlerweile gar keine Hemmungen mehr. Der Vater hat eine Baufirma, der Schwiegersohn hat allerlei Geschäfte am Laufen, seine Tochter hat allerlei Geschäfte am Laufen und die kaufen sukzessive zum Beispiel Grundstücke rund um den Plattensee auf, entwickeln das, machen da Marinas und Hotelkomplexe und ich weiß nicht was alles. Also die sind wirklich wie die Maden im Speck. Orban selbst gibt immer in seiner Vermögenserklärung an, dass er eigentlich eine arme Sau ist, also nicht viel hat. So hier eine kleine Wohnung, da ein bisschen Kapital, aber ansonsten nicht viel auf dem Konto. Das glaubt natürlich kein Mensch.
Auch die Ungarn nicht?
Nee, also das glaubt keiner. Ich habe immer mal wieder natürlich mit Ungarn darüber gesprochen. Alle wissen, dass dieses Land unfassbar korrupt ist. Und das ist jetzt nicht einfach nur ins Blaue hineingesagt. Da gibt es Erhebungen darüber, zum Beispiel von Transparency International, aber auch von anderen, nicht nur NGOs. Und die sagen ganz klar, Ungarn ist eins der korruptesten Länder der Europäischen Union. Und alle, die um Orbán rundherum sitzen, es gibt ein ungarisches Sprichwort, das da sagt, wenn man ums Feuer sitzt, dann wird's einem warm. Also ist klar, möglichst nah am Feuer zu sitzen heißt, es wird einem sehr warm. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich dabei verbrennt. Also Orbán setzt sehr stark auf 1000-prozentige Loyalität. Mhm. Wenn man ihm absolut ergeben ist, dann hat man vermutlich keine Ungarn heute, aber das Blatt kann sich natürlich auch sehr schnell wenden. Und dann ist man raus.
Orbán, du sagst, der war 98 bis 2002, war der auch schon mal in der Regierung. Der war ja nicht immer so, ja, ist das Rechtspopulismus? Nee, was ist denn das, was der ist? Wie würdest du ihn bezeichnen heute?
Autokrat? Also es gab, also ich würde sagen, er ist ein Pusterpopulist, so habe ich ihn ja genannt. Und er ist eigentlich ein Wendehals, wenn man so will. Also zu Schulzeiten war er im kommunistischen Jugendverband, hatte da irgendwelche kleineren Funktionen inne. Dann war er auch mal, ich glaube, Vizevorsitzender der Internationalen Liberale. Mhm. Und dann irgendwann Anfang der 90er hat er dann gemerkt, damit kann man in Ungarn keinen Blumenpott gewinnen und schon gar keine Wahlen. Und deswegen hat er dann diesen, sag ich mal, nationalkonservativen Kurs eingeschlagen. Und das führte dann am Ende dazu, dass seine Partei, die Fidesz-Partei, quasi diesen ganzen Wählerpool von der großen Nachwendepartei Ungarisches Demokratisches Forum dann quasi eingesammelt hat. Das sind die Heimattreuen, die auch so ein bisschen mit feuchten Augen von Großungarn immer noch träumen und dergleichen mehr.
Was will der Orbán denn eigentlich?
Macht.
Nur Macht.
Ich glaube, da geht's um Macht. Vielleicht geht es ihm natürlich auch um Wohlstand. Seine Familie profitiert ja auch mittlerweile ganz schamlos von Staatsaufträgen. Mhm. Ja. Also das kann man sich ja hierzulande gar nicht vorstellen, dass der eigene Vater, der Vater des Regierungschefs, Staatsaufträge kriegt und damit reich wird mit seinem Bauunternehmen. Also das ist schon sehr schamlos, was da läuft. Aber irgendwie scheint es die Leute nicht zu stören. Ich habe immer mal wieder Leute gefragt, sag mal, nervt euch das nicht total? Und dann heißt es immer, tja, korrupt sind sie doch alle, da müssen wir irgendwie durch. Und ist eigentlich, welche Farbe die Partei hat, wer da jetzt gerade am Ruder ist. Irgendwie ist das so politische Folklore. Es geht leider offensichtlich nicht ohne. Und man merkt es eben auch im Alltag. Ich sag dir ein Beispiel. Ja. Wenn du in Ungarn in ein Krankenhaus gehst, dann musst du abdrücken. Es gibt da auch so inoffizielle Tarife. Ich habe vor einigen Jahren mal recherchiert und habe dann tatsächlich auch mal einen Chefarzt dazu gekriegt, mir ins Mikrofon zu sagen, ja, er nimmt auch Schmiergeld an, weil er, um ein Häuschen zu haben oder um seinen Kindern eine vernünftige Ausbildung zu ermöglichen, müsste er 300 Jahre arbeiten. Das geht natürlich nicht. Also Geld an und es gab da richtig so inoffizielle Tarife. Also eine Geburt damals vor einigen Jahren 400 Euro für den Arzt und für die Hebamme dann auch nochmal. Und es gab Patienten, die sagten mir ganz klar, also ich habe das Geld nicht und wenn ich Pech habe, dann verrecke ich halt auf dem Gang.
Na, ich bleib nochmal bei Orbán. Gab's bei dem irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselmoment, dass er in diese autokratische Richtung wirklich ist, weil er hätte das Ganze ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weniger blatant machen können, was er da jetzt macht.
Ich glaube, das Schlüsselerlebnis ist, dass er eine Wahl verloren hat, nämlich 2002. Und daraufhin hat er auch eine unfassbar aggressive Oppositionspolitik gemacht, also wirklich destruktiv mit Referenten hat er die sozialliberale Regierung unter Diyarchan damals vor sich hergetrieben und die auch wirklich geärgert in allen möglichen Projekten versucht, da Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ob das jetzt Gesundheitsreform war zum Beispiel. Da hat er einfach nicht mitgemacht. Wenn Diyarchan selber gesprochen hat im Parlament, dann sind die Abgeordneten seiner Partei rausgegangen, Orban selbst auch. Also das war so der Stil, alles überhaupt nicht schön. Und er hat dann auch irgendwann mal vor ein paar Jahren die Parole rausgegeben. Das war vor seiner Wiederwahl 2010, ein, zwei Jahre davor. Da hat er gesagt, er will, dass seine Partei Fidesz für die nächsten 15 bis 20 Jahre das nationale Kraftzentrum Ungarns wird. Also er wollte nie wieder eine Wahl verlieren und so hat er sich dann eben Schritt für Schritt in der Macht einbetoniert mit allerlei Winkelzügen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was er da so alles gemacht hat. Aber ja, es gibt zwar noch irgendwie eine Opposition, es gibt da noch so ein paar Parteien, aber es ist völlig klar, Fidesz, das ist die Regierungspartei von Orban, die sagt, wo es lang geht, und das ist wirklich der Block, der sagt, wo es lang geht in diesem Land.
Warum sind die Ungarn so empfänglich dafür? Also ich erinnere mich dran, früher, ne, Westdeutschland, da hieß es immer, ja, Ungarn, das ist die lustigste Baracke im Sozialismus.
Ja, ja, auch ich kenne Ungarn eigentlich anders. Also ich habe ja einen ungarischen Vater gehabt, der ist 56 nach dem Aufstand, nachdem er bei so ein paar Demonstrationen mitgemacht hat, dann lieber aus dem Land geflohen und landete dann eben in Deutschland, ist dann später nach der Rente wieder zurückgegangen, so in Trippelschritten. Erst nach Österreich, und als er dann das Gefühl hatte, okay, jetzt geht's wieder, dann ist er in sein Heimatdorf zurück und dann 2015 dort auch gestorben. Und irgendwie habe ich ein anderes Bild von Ungarn gehabt. Ungarn war für mich immer relativ frei. Die Leute mochte ich total gerne, extrem gastfreundlich, extrem offen gegenüber Fremden. Ich habe mich da immer als Kind auch sauwohl gefühlt, kann ich nicht anders sagen. Und seit einigen Jahren denke ich so, was ist mit diesem Land passiert? Das ist ja völlig merkwürdig. Und auch für mich ist das rätselhaft, und wahrscheinlich arbeite ich mich in meiner Arbeit als Journalist und indem ich dieses Buch geschrieben habe, auch daran ab, um für mich auch zu ergründen, was ist da eigentlich passiert? Und da bin ich bei deiner Ursprungsfrage. Also was ist da passiert? Eine Erklärung ist, ich glaube, die Ungarn haben eben dieses Trauma von Trianon. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, hat der Ungarn zwei Drittel seines Territoriums verloren und einige Millionen Menschen, die dann eben in den Nachbarstaaten lebten. So, dann gab es so ein bisschen hin und her. Es gab ja einen Nachkriegsherrscher, Horthy, auch eine autoritäre Figur. Der hat sich dann mit Hitler eingelassen, mit dem Effekt, dass zumindest eine Zeit lang ein Teil dieser verlorenen Gebiete wieder zurückkam. Und dieser Mann, dieser Reichsverweser Miklós Horthy, der ist heute ein Held, und das wird von dieser Regierung Orbán auch ordentlich gefeatured. Also man sieht überall im Land Horthy-Büsten. Es gibt Großungarn-Landkarten. Wenn man unterwegs ist, dann sieht man oft Aufkleber auf den Autos mit Großungarn-Aufklebern. Also das ist schon irgendwie so ein Trauma. Sogar rechts Rockbands, die es auch gibt und gar nicht wenige, die machen dieses Thema, Klammer auf, dieses Jahr 100 Jahre, ne? Einfach zum Thema. Ich war auf solchen Konzerten, da wird dann halt gesungen, weg mit Trianon, und da heißt es dann, nein, nein, niemals im Refrain. Das war das Motto der Zwischenkriegszeit unter Horthy, ja? Das Trianon, also das dreifache Nein.
Ja, jetzt verstehe ich. Na. Das klingt ein bisschen so wie der Versuch, der ja auch gerade in Polen von der PiS-Partei unternommen wird, da so einen Kulturkampf zu führen und zu gewinnen und das ganze Land mit so einer Heldengeschichte zu überziehen. Ist das ein ähnliches Motiv?
Ja, es ist dieses Wir sind wieder wir. Ja. Also was Orban immer wieder vorbetet, ist Früher richteten wir uns nach dem Westen, das war unser Modell, das war unser Vorbild und jetzt sind wir aber die Avantgarde. Und jetzt soll der Westen mal schauen, was wir da so treiben und wir machen es richtig. Und er bezieht sich eben immer auf die Wirtschaft, die brummt ja auch. Klammer auf, dank deutscher Autobauer, die sich in Ungarn angesiedelt haben, schon relativ früh nach der Wende. Also Stichwort Audi in Győr, in Kecskemét ist Mercedes, BMW baut ein Werk in Debrecen, andere sind da auch. Und Ungarn ist so die verlängerte Werkbank. Und diese Unternehmen profitieren natürlich davon, dass die Gewerkschaften schwach sind, dass die Körperschaftssteuer die niedrigste in ganz Europa ist. Und dass die Leute gut ausgebildet sind. Und rund um diese, sag ich mal, Leuchttürme, da hat sich so eine ganze Industrie von Zulieferern angesiedelt. Und das brummt natürlich. Nur die Sache hat einen Haken. Jetzt geht's nämlich gerade nicht so gut. Ja. Jetzt in der Corona-Krise macht Audi auch 2 Wochen dicht. Und was dann? Also was, wenn diese Leuchttürme, wenn diese Säulen mal wirklich ins Wackeln geraten? Ich habe meine Zweifel, dass das dann so bleibt mit der Wirtschaftsentwicklung in Ungarn.
Wäre damit dann auch Orbán Geschichte?
Tja, bisher kann er sich ja darauf beziehen und bisher konnte er Wohltaten verteilen. Das ist ähnlich wie die PiS-Partei in Polen, die ja auch zum Beispiel für Familien allerlei Wohltaten verteilt. Das macht Orbán auch. Auch an die Rentner verteilt er allerlei Wohltaten. Und es gibt einen Mittelstand, der mit ihm eigentlich ganz gut fährt. Ja, das sind die Leute, die man hier in Österreich immer auf den Autobahnen sieht, die dann in die Skigebiete fahren. Das sind ungarische Touristen, die einen gewissen Wohlstand haben, auch dank Orbán, und die ihn deswegen natürlich auch wählen.
Du sagtest eben, Orbán würde sagen, jetzt sind wir die Avantgarde, wir machen es richtig, soll der Westen mal gucken, wie wir das machen. Sei doch mal ketzerisch. Macht er es richtig?
Also aus seiner Sicht ganz bestimmt. Das ist völlig klar. Nur, was er immer vergisst zu erwähnen, oder er stellt es ein bisschen anders dar, Ungarn kriegt pro Jahr so um die 5 Milliarden Euro aus der Brüsseler Kasse. Wenn es das nicht gäbe, dann könnte er seinen Laden dazu machen. Ja, das ist einfach mal das, was dieses Land am Laufen hält. Und mir haben Wirtschaftsexperten immer wieder gesagt, das alles ist irgendwie auf tönernen Füßen, das ist nicht wirklich nachhaltig. Warum? Weil man sich zum Beispiel auf deutsche Unternehmen verlässt, aber es gibt eben nicht den ungarischen Mercedes oder den ungarischen BMW. Also viele kluge Köpfe sind eben auch weggegangen aus politischen Gründen. Es gab mal vor ein paar Jahren eine Umfrage unter 5000 ungarischen Expats in London und da wurde gefragt, warum seid ihr ins Ausland gegangen? Tja, warum wohl? Chancen, Jobs und an vierter Stelle kam dann schon die politische Situation. Das ist, also man muss sich das vorstellen wie so eine Mischung aus Sozialismus und beinhartem Neoliberalismus. Also eine völlig schräge Mischung. Die wollen überall mitreden und sind extrem bevormundend. Und da kenne ich ganz viele Ungarn, denen das total auf den Senkel geht. Und Orbán sagt ja immer, wir sind ein Volk von Freiheitskämpfern und ich bin sozusagen der oberste Freiheitskämpfer. Wenn das alles so stimmt, dann geht das diesem Volk der Freiheitskämpfer irgendwann auch auf den Keks. Und 500.000 Leute, 600.000 Leute, man weiß es nicht genau, wie viele es wirklich sind, haben dann auch mit den Füßen abgestimmt und haben gesagt, so, ciao, ich gehe jetzt irgendwo anders hin. Und Berlin zum Beispiel ist ein Zentrum der ungarischen Diaspora geworden. Die Open Society Foundations von George Soros sind von Budapest dorthin umgezogen und sind mittlerweile die wichtigsten Stiftungen ever in Berlin. Ja, und nehmen dort am gesellschaftlichen Leben teil und machen da auch ganz viel. Ja, und die fehlen in Ungarn. Als Zivilgesellschaft, die Central European University. Damit habe ich mich in den letzten Monaten sehr viel befasst und mit vielen Leuten gesprochen, weil ich da auch zugearbeitet habe. die sagen alle, sag mal, das ist eine Spitzenuniversität.
Ja.
Und das Bizarre ist ja, Orban selbst hat ein Schottos-Stipendium.
Der hat sich von dem Typen, dem er jetzt internationales Finanzjugendtum vorwirft, selber finanzieren lassen.
Ja, nicht nur er. Also fast die komplette Fidesz-Elite hat Stipendien von Soros gehabt, Orban selbst, der Parlamentspräsident, seine Hofhistorikerin, sein Regierungssprecher hat an der Central European University studiert und, ja. All diese Leute, die jetzt sagen, Soros ist das Böse an sich, die haben gerne die Hand aufgehalten, als es um ihr persönliches Fortkommen ging. Und das sagte mir eine Professorin der CEU zu Recht, das ist das besonders Zynische daran, dass sie die Möglichkeiten, die Chancen, die sie hatten, jetzt anderen Ungarn vorenthalten.
Wie reagiert Soros denn da drauf?
Ich muss sagen, der hat lange sehr zurückhaltend reagiert. Sein Sohn hat sich hier und da mal zu Wort gemeldet. Und irgendwann wurde es dann auch George Soros selber zu bunt. Da hat er dann auch mal Vokabeln fallen lassen wie Mafiastaat und so. Da hat er sich dann schon auch mal sehr klar geäußert. Auch zur Korruption hat er sich geäußert. Aber ich glaube schon, das ist natürlich tief verletzend, wenn die Leute, die man einst gefördert hat, wenn die einen jetzt wirklich mit Füßen treten und als Popanz aufbauen.
Zivilgesellschaft, gibt's die da überhaupt noch?
Ja, im Kleinen, das ist ja auch ein Kapitel in meinem Buch hinten, für mich eigentlich so ein Teil des Hoffnungsschimmers. Es gibt ja unfassbar kluge Leute. Früher hat die ungarische Botschaft in Berlin damit Werbung gemacht, dass es erstens tolle Bäder gibt, also Stichwort Wellness, und ganz viele Erfinder. Das stimmt auch. Ja, auch mit dem Krieg und der Judenvertreibung gingen damals ganz viele kluge Köpfe weg aus Ungarn. Da gibt's sogar Bücher drüber, die beschreiben, wer da alles das weiter suchte. Das ist jetzt irgendwie völlig durch. Womit wirbt Ungarn eigentlich heute? Die 3P? Pusta, Piroska, Paprika? Das kann's ja wohl nicht sein. Ja. Also Ungarn in der Öffentlichkeit draußen wird eigentlich nur noch wahrgenommen mit 2P, Pusta-Populismus.
Jetzt hat Orban sich ja auch die Medien einverleibt, natürlich auch wieder nur über Strohmänner. Gibt es da überhaupt noch eine freie Presse? Jetzt kürzlich habe ich irgendwo gelesen, dass sie sich jetzt sogar genehmigen lassen müssen, wenn sie über Greta Thunberg was schreiben wollen.
Ja, solche Berichte.
Das kann doch nur eine Legende sein, oder?
Also ich meine, das ist doch nicht ernst. Nein. Ich habe mich sehr viel mit ungarischer Presse befasst und ich kann auch selber noch mal ein paar Anekdötchen zum Besten geben, wie das so läuft, das Arbeiten in Ungarn. Also vor etwas mehr als einem Jahr haben sich fast 500 regierungsnahe Medien quasi selbst entleibt und sind unter das Dach einer Stiftung geschlüpft. Und schon viele Jahre vorher, das war eigentlich eine der ersten Maßnahmen von Orban 2010, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, da hat er ein Mediengesetz auf den Weg gebracht. Und da ging es eigentlich los, dass er anfing damit, erstmal die staatlichen Medien zu zentralisieren. Es gibt eine Nachrichtenagentur, MTI, und die öffentlich-rechtlichen, die wurden zusammengefasst in so einem Konglomerat namens MTVA. Mhm. Und die machen die Nachrichten. Und ich habe immer wieder von ungarischen Journalisten gehört, ja, stimmt, es gab so Guidelines. Ja. Es gibt immer mal wieder Whistleblower, die noch im System sind, aber dann Journalisten mal was stecken, wie das da so läuft. Ja. Oder es gibt verirrte E-Mails, wo dann die Direktive direkt aus dem Vorzimmer von Orban kommt. Also vom Pressesprecher, und da steht dann drin, Leute, wenn ihr in den Nachrichten irgendwie die Begriffe Soros, linksliberal und Migration oder Migrant unterbringen könnt, macht's. Also solche Dinge gibt's. Oder mir hat eine Kollegin erzählt, die früher fürs Fernsehen gearbeitet hat, Es gab schon relativ früh so Guidelines und so No-Go-Listen. Also wer zum Beispiel als Experte da nicht mehr auftauchen sollte, wer aber im Gegenzug ganz besonders häufig auftauchen sollte und so weiter und so weiter. Und so sortiert sich das eben. Ja, und man.
Also im Grunde das, was dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland nachgesagt wird von rechts außen, passiert in Ungarn tatsächlich.
Genau, also wenn mir einer sagt, was weiß ich, Lügenpresse, habe ich auch schon erlebt, dass mir so einer was entgegengerufen hat, da sage ich nur herzlichen Glückwunsch, wenn du mal wirklich wissen willst, wie das läuft, dann geh mal nach Ungarn. Ja. Es gibt jeden Freitag eine halbe Stunde mit Orbán im Radio, im Kossuth-Radio. Das nennen die Spötter Freitagsgebet und da gibt er dann seinen Kurs vor, quasi. Ja. Also er antwortet auf Fragen, die vorher natürlich abgestimmt sind. Und wehe, da schießt einer quer mit irgendeiner unvorbereiteten Frage. Da sind schon einige Köpfe gerollt. Also das ist beinhart, was da läuft. Und ich selber habe auch schon Erlebnisse gehabt, das geht auf keine Kuhhaut. Also ich wollte zum Beispiel mal zum Thema Pressefreiheit ein größeres Feature machen und habe MTVA angeschrieben, also dieses große Konglomerat. Ich wüsste ja mal gern, wie es so ist, und dann kam als Antwort, ja, also wir können gerne reden, aber unter der Bedingung, nur meines Beitrages nicht sein wird, dass die Pressefreiheit in Ungarn gefährdet ist. Da habe ich zurückgeschrieben,
also, merkt ihr selbst,
ich würde,
ne?
ja, ich habe dann zurückgeschrieben, ich würde eigentlich ergebnisoffen in meine Recherchen reingehen und entweder wir machen das Interview so oder gar nicht, ja. Und meine ungarischen Kollegen, die haben alle gesagt, ja, genau so läuft das hier bei uns. Ja. Also es war völlig klar, die wollten eigentlich nicht mit mir reden, aber das sind dann halt so Vorwände. Oder du erlebst dann halt, was weiß ich, du meldest dich an für eine Pressekonferenz, denkst, du stehst da auf der Liste, kommst da hin und dann stehst du halt nicht drauf. Und solche Späßchen. Das läuft halt ständig. Da weiß man immer nicht, ist das jetzt Chaos oder ist es Absicht oder ist es eine Mischung aus beidem? Inkompetenz plus sekieren, also ärgern wollen. Also sowas läuft ständig. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, als ich als Korrespondent hierher kam nach Wien 2012, da habe ich mal einen Kommentar geschrieben, Räuberhauptmann Orbán. So zum Thema Korruption und zum Thema EU-Bashing und sich gleichzeitig die Taschen voll machen mit EU-Geld und nichts läuft ohne EU-Geld. Das hat mich alles ziemlich genervt und dann passierte Folgendes. Ein ungarischer Kollege in Deutschland hat diesen Kommentar übersetzt ins Ungarische. Und dann kursierte der in ungarischen Medien. Die Regierungskritischen benutzten ihn, um die Regierung zu kritisieren, ohne sich selber nass zu machen.
Ja. Und
die Regierung nahm es natürlich als das, was war. Da stellte sich dann der Regierungssprecher ins Fernsehen und sagte dann, ja, also der Oswald, der hat keine Ahnung, spricht kein Ungarisch, Klammer auf, stimmt nicht, Klammer zu. Der WDR, wo der Kommentar gelaufen ist, den hören nur ein paar Altlinke, Klammer auf, 300.000 Hörer, Klammer zu. Also sowas passierte dann und die Landsmannschaften in Deutschland wurden dann auch aktiv. Ich habe dann gesehen, in so einer Google Group vom Bund der ungarischen Organisation in Deutschland hat dann eine Frau aus Fidesz-Parteikreisen aus Budapest diesen Kommentar gepostet. Mit dem Hinweis, so nach dem Motto, hier ist so ein Linksliberaler, der Oswald, und haut dir mal eins in die Fresse, so ungefähr. So. Und dann sind die aktiv geworden und dann haben die an die Intendantin damals noch Piel, WDR, einen Brief geschrieben, an den Rundfunkrat Briefe geschrieben. Beim WDR haben sie mir gesagt, also das macht sie fassungslos, das ist ein Aktenordner mit Post.
Ja. Unglaublich.
Das kennen sie eigentlich sonst nur so aus Ländern wie Kasachstan oder so. Mhm. Ne? Also so zentralasiatische Diktaturen so ungefähr. Ja. So, und dann ging das aber noch weiter. Mein Vater, der lebte damals noch, war damals schon weit in den 80ern in seinem ungarischen Dorf. Und der kriegte dann plötzlich Anrufe aus Deutschland, aus der Exil-Ungarn-Community, so nach dem Motto, was schreibt denn dein Sohn da?
Wow.
So. Und
was das, so einen Aufwand zu treiben, um gegen eine einzige Person vorzugehen, das finde ich erschütternd.
Das erleben aber viele. Also das erleben viele. Ich habe dann auch Einladungen hier in Wien gekriegt zum Kaffeetrinken mit dem damaligen Botschafter und solche Geschichten. Ne? Also das ist wirklich beinhart.
Und das heißt aber auch, du hast ins Schwarze getroffen, ne?
Klar, ja. Das heißt es. Und wir haben natürlich auch darauf reagiert. Also ich hatte das Backing von der ARD. Also es gab zum Beispiel einen Brief, da wurde dann von Piel gefordert, sie solle doch bitte künftig ihre Führungsaufgabe gegenüber dem Korrespondenten besser wahrnehmen. Also unverschämter Brief. Sowas Wahnsinn. Einer Intendantin Wahnsinn. Einer Rundfunkanstalt zu schreiben. Und natürlich ganz klar die Forderung nach Maulkorb.
Ja, klar.
Ja. Also das war schon sehr klar. Und die haben uns dann auch eine Zeit lang wirklich bombardiert mit allen möglichen Anfragen und klar Shitstorms und was weiß ich alles. Mhm. Und ja, da haben sie wirklich alle Register gezogen. Ja, kann man nicht anders sagen. An anderen Kollegen ging es übrigens ganz ähnlich. Also die wurden zum Teil noch schärfer angegangen. Es gibt eine Kollegin, die hat einen jüdischen Background. Die schreibt für Politico. Mhm. Und da hat dann der Regierungssprecher öffentlich sie diffamiert und behauptet, sie sei gar keine Journalistin, sondern eine Aktivistin. Sowas macht er gern. Mhm. Also hat er neulich auch, als ich zum 30. Jahrestag des Falls der Mauer ein Feature gemacht habe für den Deutschlandfunk, das hat er auch irgendwie in die Finger gekriegt und dann hat er auch auf seinem Blog da wieder eine Tirade abgelassen, so nach dem Motto, ja, das sei jetzt heavy leftist artillery, also schwere linke Artillerie. Und ich nehme das dann sportlich. Ich habe mir dann ein T-Shirt bestellt in Camouflage mit einem Mikrofon drauf, Heavy Radio Artillery und ja. Habe ihm das Foto geschickt. Das erlebst du immer wieder. Ja, ein anderes Beispiel, da waren auch Recherchen, da wollte ich auch mit Fidesz-Leuten reden in Brüssel. Mhm. Die meisten reagieren gar nicht und einer hat dann so reagiert, dass er mir so ein Pamphlet geschickt hat. So nach dem Motto, wie schreibe ich einen Anti-Ungarn-Artikel?
Ja.
So eine Art Gebrauchsanleitung. Und dämlich genug, ich habe das natürlich genüsslich zitiert. Mhm. Und dann passierte was ganz Lustiges. Genau dieser Typ hatte vorher auf irgendwelchen öffentlichen Foren immer von Dialog geschwafelt. Und das hatten ungarische Medienvertreter, unabhängige Medienvertreter, ja. Spitz gekriegt und haben ihn damit konfrontiert, so nach dem Motto, wie kann es denn sein, dass er die ganze Zeit von Dialog erzählt, aber nicht mal mit Journalisten redet? Na?
Ich frage mich die ganze Zeit, also das ist halt ein Staat, ja, der sich da gegen dich stemmt, also gegen einen kleinen Reporter, der irgendwo in Wien rumsitzt. Was veranlasst eine so mächtige Entität wie einen Staat, sich mit so kleinen Leuten wie uns überhaupt so sehr auseinanderzusetzen? Das frage ich mich gerade. Was da für ein... Haben die sonst nichts zu tun?
Oh, die geben da sehr viel Geld aus für sowas und sehr viel Energie und Ressourcen und Manpower. Es gibt sogar ein...
Die müssen doch panische Angst haben.
Ja, also ein pseudowissenschaftliches Institut, ja. Das der Regierungspartei nahesteht, das misst, ich glaube, jährlich, wer Freund und wer Feind ist. Also wow. Wer schreibt welche Artikel über Ungarn, wer ist freundlich gesinnt und wer nicht. Also das wird alles haarklein monitort und untersucht. Und ja, die ausländischen Medien kommen dabei natürlich nicht so gut weg. Und es wurde immer vermutet in unseren Kreisen, dass es so schwarze Listen gibt, mhm. Wer Interviews kriegt. Also wir mit Orban, das kannst du knicken. Ja. Also die ARD hat jahrelang versucht, mit Orban Interviews zu machen. Das kannst du einfach erden. Das macht er einfach nicht.
Aber wie mögen die dann erst gegen unabhängige Journalisten in Ungarn vorgehen, wenn die gegen dich schon so Geschütze auffahren?
Kann ich dir sagen. Also es gab eine Kampagne vor 2 Jahren ungefähr. Da wurden Kollegen namentlich in der Zeitung genannt, also richtig an den Pranger gestellt oder so kleine Schmuddelportale. Die haben dann einige Leute, und das waren interessanterweise Leute, die Ungarn, die aber für ausländische Medien gearbeitet haben, als Producer zum Beispiel fürs ZDF oder andere, die haben sie rausgepickt und dann hieß es ja, das sind die Soros-Söldner und Soros ist ihr Sugar Daddy und so weiter. Die werden richtig an den Pranger gestellt, beinhart. Und wenn sie können, versuchen sie den Leuten natürlich auch wirtschaftlich die Existenz zu entziehen.
Ja, haben sie mit dir auch versucht, ne? Also ich meine, der Intendantin zu sagen, sie soll ihre Führungsaufgabe wahrnehmen, heißt ja nicht nur Maulkorb, sondern das heißt, schmeißen sie den raus. Solche Leute dürfen bei ihnen nicht arbeiten.
Ja, genau.
Diese, wie konnte den freien Medien Ungarns das denn passieren, dass die sich in die Abhängigkeit des Staates begeben haben so sehr?
Das hat natürlich eine üble Vorgeschichte und so den einen oder anderen Parteien, politischen Einfluss, den hat es immer schon gegeben. Und seit der Wende haben im Grunde genommen alle Parteien versucht, da ihre Finger in den Funkhäusern, in den Zeitungsverlagen zu haben. Mhm. Dann gab es eine Phase, wo wirtschaftliche Player aus dem Ausland eine Rolle spielten. Also wo dann ausländische große Verlage sich da eingekauft haben. Die sind aber alle raus aus Ungarn. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen. Und Orbáns Leute haben die alle aufgekauft, diese Medien. Und klar, die beherrschen natürlich den Anzeigenmarkt jetzt. Ja. Das ist eine Mordsmedienmacht, wenn man sich vorstellt, dass fast 500 Medien unter so einem Dach einer Stiftung konzentriert werden. Und die werden natürlich gepampert mit Staatsaufträgen, also staatlichen Werbespots und so weiter. Diese ganze Regierungspropaganda, die ist ja all... Da hauen die eine Kohle rein, das ist unglaublich. Und damit alimentieren sie Medien, und jetzt kommt die Pointe, die eigentlich gar nicht so genutzt werden.
Wie?
Also die Einschaltquoten der staatlichen Medien sind nicht so rasend hoch und auch die Leserzahlen, die werden mit gutem Grund wahrscheinlich nicht veröffentlicht, weil die einfach künstlich am Leben erhalten werden. Der Inhalt kann es ja nicht sein.
Aber wie informiert sich dann der Ungar oder also die ungarische Bevölkerung?
Ja, die ungarische Bevölkerung, wer ist denn das? Also man muss
wahrscheinlich
ganz klar
die Orbán-Wähler und die ihn nicht wählen. Ne?
Naja, Stadt-Land spielt eine große Rolle in Ungarn. Also es gibt viele, viele Leute auf dem Land, die gucken halt Fernsehen, Staatsfernsehen. So, wenn sie Glück haben, gucken sie noch RTL. Und RTL, komischerweise in Ungarn, hat zum Teil sogar investigativ gearbeitet. Also ganz anders, als wir das so kennen. Aber viele unabhängige Medien sind eben Online-Medien, muss man auch sagen.
Also sind die, wie groß sind die?
Da kann ich dir jetzt keine Klickzahlen sagen, aber die reichweitenstärksten Portale wie Origo zum Beispiel, wo die Deutsche Telekom auch noch drin hängt,
Moment, die Deutsche Telekom hängt in einem unabhängigen Medium in Ungarn?
Nein. Origo ist keineswegs ein unabhängiges Medium, sondern war mal eins. Und die Journalisten, die wirklich guten Investigativen, Ego haben damals das Handtuch geworfen, als die Telekom sich mit Breitbandausbau hat kaufen lassen. Und mittlerweile ist das ein Propagandasprachrohr der Regierung. Ja. Und die Journalisten, die damals von Origo weggegangen sind, die haben zum Beispiel das Investigativprojekt Direkt 36 gegründet und die gucken der Familie Orbán sehr stark auf die Finger, aber nicht nur.
Werden die eigentlich auch vom Staat wirklich offiziell drangsaliert oder sagen wir mal von der Exekutive richtig offiziell drangsaliert oder machen die das nur dadurch, dass dann eben sich dieser Pressesprecher hinstellt und sie schämt in der Hoffnung, dass sie dann durchs Dorf getrieben werden von den anderen Bewohnern des Dorfes?
Naja, das kann man machen, indem man zum Beispiel Druck auf Werbetreibende macht. Mhm. Also das habe ich immer wieder gehört, dass es Leute gab, die auch bei unabhängigen Anzeigen schalten wollten. Und dann gab es aber von irgendwo die Ansage, du möchtest doch weiter gute Geschäfte mit uns machen. Mhm. So. Und dann hat er sein Angebot zurückgezogen. Oder was zum Beispiel auch im Fall Clubradio gelaufen ist, die Medienbehörde hat eine Lizenz, eine Dauerlizenz für Clubradio erstmal nicht rausgerückt, stattdessen immer so 2-Monats-Lizenzen. Und das ist natürlich nicht gerade super für langfristige Planung mit Werbekunden. Ja? Wenn man nur alle 2 Monate seine Lizenz verlängert kriegt. Ja. Also mit solchen Spielchen versuchen sie das. Dann versuchen sie natürlich über so Gummiparagraphen die Leute an die Kandare zu nehmen, wie das jetzt auch mit diesem Ermächtigungsgesetz für Orban geplant ist, dass also wer Falschinformationen verbreitet oder Panikmache betreibt, dass der sogar mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden kann. Ich habe gerade dazu ein Stück gemacht.
Wir sind mit unserer Aufnahme Ende März 2020. Europa ist im Griff des Coronavirus. Ja, und Orban würde gerne ein Ermächtigungsgesetz haben. Aber ich dachte, der hätte das nicht durchgekriegt.
Ja, ja, erstmal nicht. Also ich glaube sogar, dass er das mit Absicht jetzt so gemacht hat. Also es gab den ersten Versuch, das durchzuwinken. Also was wollte er da eigentlich? Er wollte Notstandsregierung sozusagen, also per Dekret regieren und zwar auf unbestimmte Zeit. Also er kann jetzt schon, macht er auch, Notstand regieren, aber da musste er sich vom Parlament das immer wieder bestätigen lassen. Mhm. Und jetzt wollte er eben auf unbestimmte Zeit regieren per Dekret. Er wollte das Parlament entmachten und auch keine Wahlen mehr in diesem Jahr. Aha. Stehen eh nicht an, aber trotzdem. Und dann wollte er eben die Presse auch nochmal zusätzlich an die Kandare nehmen. Und das ist schon der Griff nach der absoluten Macht im Windschatten von Corona.
Wenn er das Parlament entmachten will, hat das Parlament überhaupt noch Macht? Das klingt nicht so.
Naja, doch, aber er hat halt die 2/3 Mehrheit.
Okay.
Genau, das wollte ich noch sagen. Also, erste Abstimmung, da hätte er eine 4/5 Mehrheit gebraucht, da hat die Opposition nicht mitgemacht, so. Seitdem wird die Opposition vorgeführt, auch so auf so regierungsnahen Facebook-Seiten. Da sind zum Beispiel die Köpfe der Oppositionsparteien abgebildet, also der Parteichefs, und Quintessenz, sie wollten sozusagen dieses Gesetzpaket nicht mittragen. Also klar ist damit, sie stehen auf der Seite des Virus. Also so dämlich läuft das in Ungarn. Also wenn die sich auf jemand einschießen, dann auch richtig. Und dann werden die an die Wand genagelt. Und dann nutzt Orban eben seine Medienmacht, um Leute wirklich auch beinhart dann in die Enge zu treiben. Und das war, glaube ich, Absicht. Er wusste, dass die Opposition hier nicht mitspielt. Und jetzt kann er die Opposition natürlich vorführen. In der zweiten Abstimmung, die nächste Woche stattfinden wird, ziemlich sicher stattfinden wird.
1. Aprilwoche wäre das, ne? Ja.
Genau. Oder sogar Ende März. Also da braucht er nur die 2/3 Mehrheit und die hat er. Das heißt, das kann seine Regierungsfraktion einfach mal so durchwinken.
Und wird sie
und
das
nebenbei,
tun?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Das heißt, in letzter Konsequenz, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, Da entsteht ein autoritäres Regime mit einem Regierungschef, der dann quasi diktatorische Vollmachten hat, in einem EU-Staat inmitten der EU. Und das ist der Punkt, an dem ich immer richtig sauer werde. Die konservative Parteienfamilie im Europaparlament, EVP, hat das seit 10 Jahren zugelassen. Das war abzusehen, dass es so kommt. Immer wieder hat Orbán versucht, seinen Radius, seinen Spielraum weiter auszudehnen. Und immer wenn es Kritik gab, hat er dann so kleine kosmetische Veränderungen herbeigeführt. Aber in der Gesamtschau haben alle Maßnahmen, die es gab, es gab ja auch, ich glaube, es waren 7 Verfassungsänderungen, in der Gesamtschau hat sich da doch so eine Art System entwickelt. Und zum Beispiel, auch das ist ja wesentlich, er hat viele Dinge, die jetzt zum Beispiel Alltagsregieren betreffen, hatte Deutschland auch. Ja, Österreich hat es auch, Schuldenbremse in der Verfassung festgeschrieben. Ja, nur in Ungarn hat das einfach nochmal einen anderen Charakter. Und Orbán hat das sehr, sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, er möchte, selbst wenn er mal abgewählt wird, die Hände der nächsten 10 Regierungen binden, so ungefähr hat er es gesagt. Das heißt, wir haben hier die perverse Nachhaltigkeit, dass selbst wenn er abgewählt würde, diese sogenannten Kardinalsgesetze, für die man eine Verfassungsmehrheit von 2/3 braucht, könnten nur wieder mit einer 2/3 Mehrheit geändert werden.
Ist der verrückt geworden?
Nee. Der hat einfach einen beinharten Machtinstinkt. Der ist Fußballer, der ist Stürmer.
Ja.
Und der hat einfach den Zug zum Tor.
Und die EU kann dagegen nichts unternehmen, ne?
Naja, er hat ja Freunde gefunden, die Polen. Und die sichern sich gegenseitig ab. Also für viele Entscheidungen in Brüssel braucht's ja Einstimmigkeit. Und Polen und Ungarn haben sich gegenseitig versichert, wir werden mit Veto dazwischen grätschen. Und die decken sich gegenseitig und jetzt ist es zu spät.
Noch ist Polen nicht verloren. Ist Ungarn verloren?
Ja. Ja. Muss man wirklich so sagen. Also wenn er dieses Ermächtigungsgesetz durchkriegt und durchzieht, dann war es das. Dann haben wir eine Art putinschen, hybriden, autoritären Staat mitten in der EU.
Dein Buch hast du vor 3 Jahren geschrieben, da steht drin, ein europäischer Störfall. Das ist dann aber kein Störfall mehr, oder?
Doch, aber ich würde das Fragezeichen wegmachen heute.
Okay, ja. Wenn du sagst Ungarn, ich will das jetzt nicht damit beenden, dass Ungarn verloren ist. Wie kommt Ungarn da raus? Wer kann Ungarn da raushelfen? Nur die Ungarn, oder?
Ja, nur die Ungarn. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Sie geben sich damit zufrieden. Und ich kenne viele Ungarn, die sehr, sehr darunter leiden, die sich auch im Ausland engagieren und organisieren, die natürlich von einem ganz anderen Staat träumen, von einer echten Demokratie, die das Versprechen von 89 immer noch im Ohr klingeln haben und die natürlich mit ganz viel Trauer sehen, was aus diesem Staat und den Möglichkeiten, die es gegeben hat, geworden ist. Und klar, zur Wahrheit gehört auch, und an dem Punkt hat Orbán sogar recht mit seiner Kritik am Westen. Die Multis sind damals rein, haben viele Unternehmen platt gemacht. Ungarische Politiker inklusive Orbán haben den Ungarn zu viel versprochen. Also auch dort das Versprechen der blühenden Landschaften. Und natürlich kam das nicht. Und das Problem ist, Orbán hat einen Weg gefunden, Politiker anzubieten, wer daran schuld sein könnte. Und der neue Sündenbock, der heißt wahlweise IWF, ne? Ja. Was dann auch so einen leicht antisemitischen Touch hat, so nach dem Motto,
internationales, ne?
Das große Geld, international, genau, ja, ja. Ja, genau, ne, kennen wir. Ja. Ja. Da klingelt schon so ein bisschen was mit, oder aber es sind die Liberalen, die Linksliberalen, oder auch das habe ich schon gehört von ihm, Brüssel ist das neue Moskau.
Wow.
Also da
das Geld
wird
ja auch gleich von Moskau nehmen, ne? Was er vielleicht sogar macht.
Macht er ja auch. Macht er auch. Also der Kredit, die Rede ist von 12 Milliarden für den Ausbau des einzigen Atomkraftwerks in Paks, der kommt aus Moskau.
Jetzt ist Ungarn, wir hatten ja eben Polen noch, Ungarn ist nicht das einzige Land. Tschechien scheint mir zumindest verdächtig. Ist das so ein osteuropäischer Trend, den wir da sehen? Spaltet sich da Osteuropa von der EU ab oder kriegen wir da eine EU, die aus zwei Hälften besteht, West- und Osteuropa, West- und Ost-EU?
Vielleicht wird jetzt einfach nur sichtbar, was immer schon da war. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hat der Westen den Osten immer so ein bisschen auch als, sage ich mal, Europäer zweiter Klasse betrachtet.
Mhm.
Ne? Ich
ja, klar,
sag nur,
die Polen klauen Autos, ne? Unsere Autos.
Ja, nicht nur das, sondern sie arbeiten auch auf der Baustelle für weniger, stechen unseren Spargel, jetzt gerade nicht, aber sonst.
Ja.
Oder sie pflegen unsere Alten. Also all das. Und das hat natürlich auch zu einem Ausbluten dieser Länder geführt. Das ist auch Teil der Wahrheit. Also ich habe viele, viele, viele Krankenhäuser gesehen, aus denen Leute abgewandert sind in den Westen. Also wir haben uns da schon auch bedient.
Ja.
Und das ist jetzt einfach die Kehrseite und irgendwie rebellieren die. Ja, und da ist auch ein Teil drin, den ich nachvollziehen kann. Und
absolut.
Das Problem daran ist, dass Orbán diese Enttäuschung in eine Richtung kanalisiert, die ganz und gar nicht gut ist.
Ja, die vor allen Dingen überhaupt nichts am Zustand, den du gerade, das ändert ja an diesem Zustand nichts. Also der führt da ja den Neoliberalismus einfach weiter, nur halt auf seine Weise.
Ja, und ja klar.
Hat da so eine Oligarchie, aber den normalen Leuten, die dann irgendwo buffen gehen, denen geht's weiterhin dreckig.
Naja, sagen wir mal so, also ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, ja. Es gibt so eine Mittelschicht, die profitiert. Er hat jetzt auch zum Beispiel, um das Thema Fachkräftemangel anzugehen, weil natürlich viele Leute, gerade die hier an der Grenze wohnen, natürlich lieber in Österreich arbeiten und da das Doppelte verdienen oder Dreifache. Da hat er dann die Löhne massiv erhöht. Ja, man verdient jetzt auch mittlerweile in Ungarn ein bisschen mehr.
Mhm.
Auch bei den Ärzten im Gesundheitswesen, da hat er auch die Löhne massiv erhöht, aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig. Also das Problem ist einfach das Lohngefälle zwischen West und Ost. Und ich glaube, wenn es das nicht gäbe oder nicht so krass gäbe, dann hätten wir viele Probleme weniger. Weil die Leute einfach da bleiben würden und dann aber auch mehr Interesse hätten zu sagen, okay, ich lebe jetzt in dem Land, dann will ich das jetzt auch mal gestalten.
Mhm.
Und so kann man natürlich auch sagen, alles doof, ich gehe einfach weg.
Ja. Ja.
Wobei der Ungar an sich sehr an der Scholle klebt und sehr an der Familie klebt. Und ich habe kürzlich erst mit einer Kollegin gesprochen, die war früher mal Fernsehjournalistin und ist dann nach Österreich gezogen, hat eine Ausbildung als Masseurin gemacht, ist jetzt wieder im Tourismusbereich irgendwo und macht da so eine Art Pressearbeit, also ein bisschen mehr so back to the roots. Auch die sagten, ja, eigentlich könnten wir jetzt dann wieder zurückgehen, weil Geld, das zieht erstmal als Argument, aber irgendwann merkt man, es fehlt was. Also uns fehlt die Familie, es fehlen die Freunde, es fehlen die persönlichen Beziehungen. Und das ist es, was die Leute dann letztlich doch zurückzieht. Da sind die Ungarn echt anders gestrickt als andere Staaten, als andere Völker. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Sprache. Ja. keiner sonst redet diese komische Sprache. Ich glaub, das nur ist noch wirklich die Finnen, eine Insel.
Oder? Also das ist irgendwie nur noch mit dem Finnischen verwandt oder wie war das, ne?
Irgendwo mal ja, ja, oder? Genau. Also, aber ich kann ja ganz gut Ungarisch, aber ich verstehe kein Wort Finnisch.
Okay.
Also nur in Estland, da konnte ich ein Wort so ungefähr ableiten. Ich habe mal irgendwo gesehen, in Tallinn war das, glaube ich, Öi-Club stand da auf so einem Schild. Und dann dachte ich, aha, Öi, das klingt wie Ei auf Ungarisch und Ei heißt Nacht, also Nachtclub. Mhm. Und habe dann mal in so einem estnisch-ungarischen Wörterbuch, sowas gab's da, geblättert und ja, hier und da gibt's mal so eine gewisse Ähnlichkeit, aber ja. Trotzdem. Das liegt daran, dass diese Völker sich damals geteilt haben. Ein Teil ist ins Karpatenbecken und die anderen sind weiter hoch in den Norden. Mhm. Ja. Und alle kommen sie aus dem Altai-Gebiet.
Der Preis, den die Ungarn, die zurück nach Ungarn gehen, bezahlen, ist ja der Preis einer geschlossenen Gesellschaft. Macht denen das nix?
Nö. Also es heißt dann immer Nempolitisalung. Also wir politisieren nicht rum. So, dann zieht man sich eben zurück in seine Familie, redet nicht mehr über Politik, wählt vielleicht auch nicht mehr oder nur noch manchmal. Und irgendwie ist einem alles wurscht. Hauptsache, hinterm eigenen Gartenzaun geht's irgendwie weiter.
Also wie im Ostblock, bloß mit mehr Geld und vollen Regalen im Supermarkt.
Ja, irgendwie so. Und das ist irgendwie der Zustand. Ja. Aber ich kenne viele, die meckern und dann doch da bleiben.
Vor ungefähr einer Dreiviertelstunde oder sowas hast du gesagt, sie sind so offen gegenüber Fremden und eigentlich ganz entspannte Leute und einen tollen Gastfreund. So. Kann es vielleicht sein, dass du dich in Ungarn getäuscht hattest all die Jahre? Oder ist tatsächlich was passiert in den letzten 30 Jahren?
Ja, da hat sich schon sicher was verändert. Natürlich, ich habe mich auch verändert, klar. Und vielleicht war ich auch privilegiert, weil mein Vater war eben 56er. Das sind die Ehrenmänner. Ja, damals nicht, aber also zu kommunistischen Zeiten nicht so. Aber jetzt sind das die Ehrenmänner. Das hat so einen gewissen Nimbus. Und mein Vater hatte auch ein Faible für ausgesprochen auffällige Autos. Ich kann mich erinnern, als Kind, der hatte dann so kanariengelbe Audi 100 oder so einen knallroten BMW. Mhm. Und wir sind dann immer vorher in die Metro gefahren und haben eingekauft. Dann gab es 8x4 Seife für die Damen, Kugelschreiber für die Herren und Wrigley's Spearmint, und zwar palettenweise für die Kinder auf der Straße. Mhm. Und dann sind wir da ins Dorf eingeritten, in sein Heimatdorf, wo meine Großeltern lebten. Da waren wenige Straßen asphaltiert und ich fand das immer mordspeinlich, ja, da so in so einer Kutsche vorbeizufahren. Und draußen waren die Leute auf dem Fahrrad mit Blaumann. Und mein Vater hat dann eben draußen vor dem Haus an die Kinder Wrigley's Spearmint verteilt, so ein bisschen Onkel aus Amerika mäßig. Ja. Aber irgendwie hatte ich dann natürlich auch so diesen Wessi-Heiligenschein obendrauf wahrscheinlich, was mich auch vor so manchem geschützt hat. Kann sein, dass man mich damals auch nicht so angegangen ist, weil eben klar war, ich bin der Sohn vom mächtigen Onkel aus Amerika oder so. Das mag vielleicht haben. Trotzdem, insgesamt hatte ich das Gefühl, dass man sich so umeinander doch bemüht. Ja, klar, da gab es auch Konflikte in den Familien immer. Und insgesamt, glaube ich, ist die ungarische Gesellschaft eine eher neidische Gesellschaft. Aber man legt viel Wert auf Familie, man legt Wert auf Freundschaften. So habe ich das schon auch wahrgenommen. Und ich habe immer Leute getroffen, kennengelernt. Und es gab offene Gespräche und ich fand es immer auch ein bisschen anders als, sagen wir mal, in der DDR. Wenn ich rübergefahren bin in Ostberlin, als die Mauer noch stand, hatte ich immer so ein Gefühl von Beklemmung. Das hatte ich in Ungarn zu Ostzeiten eigentlich nie oder selten.
wenn die Ungarn eine neidische Gesellschaft sind oder eher neidische Gesellschaft, dann müssten die ja eigentlich mit den Deutschen sehr gut klarkommen. Wie sehen die uns denn eigentlich?
Das war ganz interessant. Also kurz nach dem Mauerfall war ich mal in Debrecen und habe da so einen Sommerkurs gemacht an der Uni, ungarisch so. Und da gab es einen
Konntest du gar kein Ungarisch? Also hast du von deinen Eltern nicht gelernt?
Ich habe Ungarisch gelernt in dem Dorf meiner Großeltern. Und zwar in einem Pustermuseum, dessen Direktor ein pensionierter Schuldirektor war. Und der war sehr polyglott, der sprach 7 oder 8 Sprachen, also auch Türkisch und Arabisch und sowas. Mhm. Aber eben auch Deutsch. Und mein Vater hat eben damals gesagt, Junge, du musst Ungarisch lernen. Und dann bin ich da in den Ferien immer hin. Morgens um 8 saß ich da, hatte meine Stunde, fand's total ätzend, weil es auch mit Hausaufgaben in den Ferien verbunden war. Aber im Nachhinein bin ich meinem Vater sehr dankbar. Aber ich habe dann später an der Uni auch noch ein bisschen Ungarisch gemacht, weil das ging nur so ein paar Jahre und dann starb der auch und ja, dann ging es da erstmal nicht weiter und ja, so halt. Und dann wollte ich dann doch noch mal ein bisschen mehr wissen und dann habe ich an der Uni noch ein bisschen weitergemacht und landete dann eben in diesem Sommerkurs in Debrecen. Und da hatte ich einen Deutschprof, der uns in Ungarisch unterrichtet hat und der hat damals sich ziemlich aufgeregt, so nach dem Motto, die 150-prozentigen Kommunisten, also er meinte die Ostdeutschen, ja, die kriegen es jetzt hinten reingeschoben, ne? Weil sie halt die Westverwandtschaft haben. Und wir? So. Und da dachte ich so, aha, ist ja interessant, ist ein interessanter Ansatz, kann ich auch irgendwie nachvollziehen.
Ja, absolut.
Ja, also das ist so ein Blick auf die Deutschen. Natürlich beneidet man sie, beneidet man uns als Deutsche für die Wirtschaftskraft und so weiter. Und gleichzeitig gibt es auch sowas von, hör mal, wir haben damals den eisernen Vorhang aufgemacht und wie dankt ihr es uns? Also sowas kommt dann von Orban-Anhängern ganz oft. So nach dem Motto, jetzt seid mal gefälligst dankbar und haltet die Fresse, ja?
Das ist es. Die wollen einfach nur, dass wir das Maul halten. Die wollen gar nicht eine besondere Art von Dankbarkeit.
Weiß ich nicht, aber ich glaube, das nimmt man dann ganz gerne, um sich auch so ein bisschen wieder stolz zu fühlen. Die Ungarn sind ja so, also wenn du Orban reden hörst, ja, da hörst du immer auch so die beleidigte Leberwurst raus und da geht's um Ehre und da denke ich, okay, ja, genau. Sowas klingt da eben auch durch. Haben sie gar nicht nötig. Na, es gibt so viele kluge Köpfe da. Und kulturell ist das echt ein Kracherland. Da gibt's interessante Musiker, da gibt's tolle Theaterleute, Schriftsteller, wow. Ja.
Können die denn noch so arbeiten, wie es sich gehört, oder werden die auch drangsaliert?
Ja, werden sie. Also wenn du mit Theaterleuten redest zum Beispiel, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Na, denen werden auch Knüppel zwischen die Beine geworfen. Ein sehr bekannter Theatermacher, Arpad Schilling, der ist vor 2 Jahren, glaube ich, ins Exil nach Frankreich gegangen, weil er gesagt hat, es hat einfach keinen Sinn mehr. Uni-Leute, Professoren sind jetzt ganz viele hier in Wien, haben entweder ein zweites Standbein oder das erste Standbein ist jetzt hier und sie haben dann noch irgendwas in Budapest an der Akademie der Wissenschaften, aber im Grunde genommen sind sie auf dem Absprung. Also da blutet auch eine ganze Generation von Intelligenzia aus.
Brain Drain.
Ja, es ist ein echter Brain Drain, muss man sagen. Und das ist eine ziemlich traurige Entwicklung. Also die können was. Ja, die haben Potenzial. Und es wäre schade, das nicht auch zu nutzen. Ja. Also es ist jetzt natürlich sehr holzschnittartig. Es sind nicht nur die Doofen, die da zurückbleiben. Ja, das kann man nicht sagen. Aber es gehen eben schon sehr viele auch sehr gut ausgebildete Leute ins Ausland. Ich glaube, man muss auch auf eine bestimmte Art strukturiert sein, psychisch, um so ein autoritäres Regime geil zu finden. Mhm. Also man muss das mögen, Parteisoldat zu sein. Und genau solche Leute will man da jetzt haben. Also es ist ein Paradies für Wendehälse. Das kann man, glaube ich, sagen.
Stefan Oschwart, vielen Dank.
Gerne.
Wer redet, ist nicht tot.